Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am 2. April beginnt in Nigeria ein Wahltriathlon. Neben dem Präsidenten und dem Parlament werden auch die Gouverneure der Bundesstaaten Nigerias neu gewählt. Seit dem Ende der Militärherrschaft vor 12 Jahren waren die Wahlen in Nigeria wohl noch nie so spannend und deren Ausgang so unvorhersehbar. Über diese Wahlen wollen wir heute ebenso sprechen wie über die immer wieder mal aufflammenden Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen und natürlich auch über die katholische Kirche Nigerias. Telefonisch zugeschaltet ist uns gleich Bischof Callistus Onaga aus der Diözese Enugu. Exzellenz, herzlich willkommen in unserer Sendung.
Dankeschön.
Ja, grüß Gott nach Nigeria. Exzellenz, bei einer Bombenexplosion in der Nähe einer christlichen Kirche in der zentralen nigerianischen Stadt Jos sind am vergangenen Sonntag 2 Menschen ums Leben gekommen. Steht die Tat in irgendeinem Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen in Nigeria? Weiß man da bereits etwas?
Ja, teilweise schon, weil diese Krise in Jos, wie Sie wissen, hat schon längst angefangen vor dieser Wahl. Ich sage teilweise, weil es auch geht um die Kandidaten. Wie Sie wissen, die Leute, die in Jos wohnen, sind gemischt. Und das ist die Tatsache, die wir auch viele Leute sagen möchten oder erklären möchten, dass in Jos, es geht nicht nur um religiöse Krise, es geht eigentlich um diese Stammenkrise und auch politische Krise.
Also Entschuldigung, nicht nur ein religiöses Problem, sondern auch ethnische Unterschiede, die da eine Rolle spielen.
Ethnische Unterschiede, weil dort wohnen viele Leute. Es kommen Leute, die Hausa Fulani, es kommen Leute aus Hausa Land und man nennt diese Ort Jos Middle Belt. Das heißt, es ist in der Mitte. Und es wohnen auch dort viele Igbos aus unserer Gegend hier im Ost-Nigeria. Ja? Und die Sache ist, vor 2 Jahren gab es Kreisstaatswahl, wo man möchte wissen, wer soll die Bürgermeister sein vom Staat. Die Leute, die, sagen wir mal, die ersten Einsiedler von dieser Stadt, meinten, dass für eine längere Zeit Leute von draußen waren schon gewählt als Bürgermeister. Und die meinen, sie haben das Recht jetzt, Leute aus ihren eigenen Ort, die ersten Einsiedler, ich muss sagen, Einsiedlung, es ist nicht, dass sie diesem Ort, diese Ort ihnen gehören, sondern die kommen wie jeder andere, aber es gibt doch Leute, die dort waren, bevor die anderen gekommen sind. Also, daher kommt es. Aber es ist so, dass die Hausa Fulani mehr oder weniger sind Muslime und die anderen sind Christen. Also, inzwischen, die Gouverneur vom Plateau, das ist die Bundesland Plateau, ist ein Christ. Dann die Muslime meinen, wie er dann die ganze Geschichte, Krise handelt, ist nicht ganz gerecht. Die Muslime meinen, er macht das gegen die Muslime. Deshalb manchmal sieht es aus, als ob es eine religiöse Krise. Aber im Grunde ist das doch eine politische Krise. Also was letztes Mal passiert ist, war, jeder sucht, wo kann ich dann die anderen wieder kämpfen oder sowas. Ob es in der Straße ist oder auf der Straße ist oder in der Kirche ist, man sucht, ja, ich muss eine wieder Kampf geben.
Es bleibt zu hoffen, dass es relativ ruhig bleiben wird, denn bei der letzten Wahl sind ja 200 Menschen ums Leben gekommen. Ich will aber nochmal auf die wahlentscheidenden Faktoren zu sprechen kommen. Sie sagten also, die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe kann entscheidend sein. Da spielt die Religion natürlich mit rein. Spielen denn auch noch andere Faktoren eine Rolle oder ist das wirklich das Entscheidende?
Ja, die Wahl im Allgemeinen hat viel zu tun mit Zugehörigkeit, also Stammen, ob jemand aus einem eigenen Stamm kommt oder nicht. Aber es kommt auch dazu, die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben. Diejenigen, die Geld haben, meinen, die sollten immer das Sagen haben. Die sollten Bescheid geben, wer soll diese Position bekommen oder nicht. Also, es kommt auch dahin Korruption. Es kommt auch dahin diese Tatsache von, wir nennen das hier Godfatherism. Ich sage, ja, der soll der Kronprinz sein. Und weil ich die Sage habe, kann ich doch bestimmen, dass er das bekommt. Also, es ist nicht nur Zugehörigkeit, es ist nicht nur Stammprobleme, es ist nicht nur politisch. Es gibt so viele Sachen, die drin kommen. Im Allgemeinen.
Also das Geld spielt natürlich auch eine große Rolle. Sie haben die hohe Korruptionsrate in Nigeria angesprochen. Andererseits, das wollen wir ja auch betonen, hat sich Nigeria unglaublich entwickelt. Nigeria ist zum Beispiel das afrikanische Land, was inzwischen die größten Privatunternehmen Afrikas aufgebaut hat. Und diese Unternehmen, die tätigen selbst mittlerweile Milliarden an Investitionen auf dem eigenen Kontinent. Und auch die Infrastruktur hat sich erheblich verbessert. Hat sich das schon auf die Gesellschaft, auf die Menschen ausgewirkt? Hat es die Gesellschaft verändert?
Ja, genau. Ja, ich muss sagen, jetzt gibt es so viele positive Änderungen. Also es gibt Fortschritte, die man macht, auch vom Lebensstil und alles. Schauen Sie mal, in den 1980er Jahren hat ein westlicher Berichter gesagt, dass alle Nigerianer benutzen ihre letzte nagelneues Autos. Das war damals. Und danach konnten wir kein neues Auto kaufen, sondern kaufen wir gebrauchtes Autos. Um zu zeigen, was jetzt passiert ist. Seit 4 Jahren können wir jetzt neue Autos kaufen. Es ist nur ein Beispiel, zu sagen, wie die Fortschritt geht. Denn wenn man kommt, Straßenbau wird besser heutzutage gemacht als früher. Auch von Sicherheit hier. Es gibt auch eine Firma hier, es ist eine einheimische Firma, die Auto, wir sagen, die bauen das nicht, aber die stellen Autos zusammen. Ja, das heißt, wenn die Wirtschaftslage nicht gut ist, kann man nicht von solchen Sachen reden. Also, ich muss sagen, auch Struktur und alles, es gibt viel Verbesserungen jetzt in Nigeria als früher. Ich bin erst 2001 zurückgekommen und habe ich gesehen, die große Unterschied. Es gibt Fortschritt, ich muss sagen, trotz der Korruption, trotz der wenig transparent und demokratischen
Tradition,
gibt es Fortschritt. Ich muss dir Ihnen sagen.
Ja. Also es gibt Aufschwung. Man muss aber auch feststellen, dass es auch noch wirtschaftliche Ausbeutung gibt von außen, von dem Ausland. Großmächte zum Beispiel zählen mittlerweile auch Indien und China dazu. Die beuten die Rohstoffe oder auch landwirtschaftliche Flächen aus, ohne Rücksicht auf Verluste, könnte man sagen. Wird Nigeria es schaffen können, sich dagegen zu wehren, gegen diese wirtschaftliche Ausbeutung? Denn das spielt ja da auch wieder in den Bereich Korruption hinein.
Ja, das stimmt auch. Es gibt solche Einflüsse von Indien, Südkorea und auch China, wie gesagt. Auf einer Seite würde ich sagen, es kommt noch nicht nur von diesen Leuten. Wenn ich nach Deutschland komme und sage, ja, ich möchte gerne Staubsauger kaufen, Aber ich gehe zu einer Firma, die Stahlsäge herstellt und sage, ich möchte ein wenig Standard, nicht die europäische Standard, sondern etwas weniger, damit ich das hier verkaufe. Oder damit ich so überhaupt das verkaufen kann. Dann das ist Geschäft. Wissen Sie? So sehe ich es. Die Indien und auch die Leute in China, wo unsere Geschäftsleute hinfliegen, um Geschäft zu schließen, machen oder produzieren, was wir fordern. Verstehen Sie das?
Ja, ja.
Kann ich nicht sagen, es ist ein Problem, der nur von diesen Leuten kommt, aber das ist auch ein Teil von dieser Korruption. Anstatt die Geschäftsleute etwas, die Qualität hoch ist, die verlangen etwas weniger, damit sie auch viel Profit und alles in Nigeria machen können. Also, die Nigerianer sozusagen, wenn wir das selber dagegen kämpfen möchten, können wir. Wir haben die Mittel dafür. Wenn wir sagen, wenn wir eine stabile Regierung hat, die sagt, schauen Sie mal, wenn Sie nach Europa gehen oder nach Amerika gehen würden, um solche Geschäfte zu schließen, bitte versuchen Sie, hochqualitative Produkte zu uns zu bringen. Dann klappt es. Und ich meine, wir haben doch die Mittel. Nigeria ist sozusagen, hat auch personelle und auch hochbegabte Leute, die solche Sachen durchführen können.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir heute aus Anlass der bevorstehenden Wahlen über Nigeria sprechen. Telefonisch zugeschaltet ist uns weiter der Bischof der Diözese Enugu, Dr. Callistus Onaga. Herr Bischof, lassen Sie uns jetzt über die Religionen in Nigeria sprechen. Sie haben schon betont, Nigeria ist ein multiethnisches, ein multireligiöses Land. Christen und Muslime machen dort etwa einen gleich großen Bevölkerungsanteil aus. Es ist aber immer wieder auch von Gewalt zwischen Christen und Muslimen zu hören. So wurden zum Beispiel im März vor einem Jahr bei Angriffen muslimischer Nomaden, bei Angriffen auf christliche Dörfer mehr als 500 Menschen getötet. Das lässt sich doch nicht allein durch politische Interessen erklären. Welche Rolle spielt denn die Religion bei solchen Vorfällen?
Ja, wie gesagt, es ist immer gemischt. Auch Politik kommt immer drin. Wenn Sie schauen, was da in der Dugri bei uns passiert ist, vor einigen Wochen, ein Kandidat für Ministerpräsident wurde getötet werden. Okay? Und diese Boko Haram sind gekommen und sagten, wir haben es getan. Okay? Aber man weiß, es ist nicht nur, die haben das nicht aus religiösen Gründen gemacht, sondern weil sie gegen die Regierung. Die möchten die Regierung sagen, wir haben noch zu sagen. Wir können bestimmen, wer uns regiert und wer uns nicht regiert. Und die haben auch einige Konditionen gegeben, wenn man mit ihnen reden möchte, was die Regierung tun sollte. Zum Beispiel, dass die Regierung eigentlich nicht einmischen in ihre religiösen Sachen, dass die Regierung auch ihre Moschee zu ihnen zurückgeben sollte. Also es ist immer gemischt. Man weiß nicht genau. Eigentlich, wir sind von der Bischofskonferenz zurückgekommen vorige Woche, und wir haben beschlossen, dass es klar ist, dass es nicht nur Religion, die solche Aufruhr hervorbringt, sondern mehr von Politik, mehr von Wirtschaft, mehr von sozialen Problemen als Religion. Weil zum Beispiel in Yoruba-Land, in einer Familie kann man von drei Religionen sprechen. Von drei Religionen sprechen. Ein Teil von der Familie konnte auch Muslime sein, ein Teil Christen, ein Teil auch einheimische Religion. Und wenn es so ist, kann man in solche Lager zusammenwohnen, haben die kein Problem, gibt es keine Krise, gibt es keine Konflikte. Yoruba-Land, sondern wo wir Probleme haben, ist immer im Norden. Wie Sie auch gesagt haben, immer im Norden, weil es nicht nur um Religion geht, sondern es geht auch mehr um Politik, mehr um soziale Wirtschaft, mehr um Zugehörigkeit.
Wo sehen Sie als Kirche denn Lösungsansätze? Wie kommt man heraus aus diesen Verflechtungen von religiösen, politischen und wirtschaftlichen Interessen, die das Zusammenleben der Menschen behindern?
Ja, die Kirche eigentlich denkt, dass die Regierung, unsere Politiker, sollte mehr tun und nicht nur die ganze, das Problem auf nur Religion liegen. Wir meinen, die Regierung soll mehr tun, um die Leute zu erklären, dass wir müssen zusammenleben als Leute aus verschiedenen Ecken Nigerias. Okay? Mhm. Die sollten nicht nur sagen, es ist nur eine religiöse Probleme. Für uns es ist es wie man von einem Problem wegläuft. Das ist ein Smokeshield, das ist eine Vorwand, ja? Mhm. Wenn man nur von Religion redet. Also wir haben gesagt, wir sollten dann mit unseren Politikern darüber reden, damit die mehr tun als jetzt. Zugegeben, dass wir solche Friedensgruppe wie eine interreligiöse Dialoggruppe haben, die versuchen, die Christen und die Muslime versuchen, einen Pakt zu machen, aber man sieht, dass es nicht nur ein religiöses Problem ist. Eigentlich es ist mehr politisch, mehr wirtschaftlich, mehr gesellschaftlich als religiös. Wir haben gesagt, jeder Bischof soll dann nach Hause gehen und mit den Politikern darüber reden, damit sie auch mehr zum Frieden zu stiften.
Und man muss ja auch betonen, Christen und Muslime leben schon lange in Nigeria zusammen. Das war auch lange Zeit nie ein Problem, dieses Zusammenleben. Wird dieser Konflikt, der manchmal aufflammt, von außen geschürt? Ist der Einfluss des auswärtigen Islam größer geworden in Nigeria, wie man das auch in anderen Ländern beobachten kann?
Ja, das ist natürlich haben wir auch diese Einfluss von draußen, okay? Im Nord-Nigeria sind wir mit Chad begrenzt, sind wir mit Niger begrenzt und die sind mehr oder weniger islamische Länder. Und man hört, was im Internet passiert, was in anderen Ländern, in Ägypten, in Gaddafi und alles.
Libyen, ja.
Ja, Libyen, ja. Man hört all diese Sachen. Und natürlich hat das auch Einfluss, weil auch hier in Nigeria am 24. Dezember hatten wir die Krise in Jos und Bauchi. Es hat sich vermehrt. Es war mehr als sonst, weil wir glauben, dass doch, wir haben Kontakte mit anderen islamischen Ländern wie Ägypten, wo sie gleichzeitig auch Kirche und alle Sachen verbrennen. Und dann, es ist so, dass wir auch fremde Arbeiter, die von Nordafrika zu uns kommen. Und wenn die kommen, sind die meistens Muslime. Und wenn die kommen, tun die kleine Arbeit mit Schuhe putzen und alle Sachen oder Fahrräder fahren oder Motorräder fahren. Und wenn sie sowas machen, versuchen sie dadurch auch solche Ideen wie Boko Haram zu verbreiten. Okay, also teilweise kommt auch dieser Einfluss von anderen islamischen Islam. Aber wir hatten schon unsere Probleme. Ich muss das immer betonen. Bevor diese anderen, die in Ägypten oder in Libyen passieren.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Am kommenden Sonntag beginnt in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, ein Wahltriathlon. Innerhalb kürzester Zeit werden dort ein neuer Präsident, ein neues Parlament und neue Provinzgouverneure gewählt. Und aus diesem Anlass sprechen wir heute mit Dr. Callistus Onaga, Bischof der Diözese Enugu. Herr Bischof, sprechen wir mal über die Kirche in Nigeria. Diese Kirche ist vergleichsweise jung, aber sie wächst rasant, was sich auch in zahlreichen Berufungen ausdrückt. Nigeria ist so zum Beispiel weltweit das Land mit den meisten Priesterberufungen oder auch sonstigen Berufungen überhaupt. Und in Ihrer Diözese steht das größte Priesterseminar. Wie lauten denn die aktuellen Zahlen? Haben Sie uns da was anzubieten?
Ja, das ist der Priester Seminar, das ist der Bigard Memorial Seminar. Das ist die größte, ja, sozusagen, fast in der Welt. Da hat man ca. 700 Kandidaten.
Zurzeit?
Ja, jetzt im Moment. 700, die im Priester Seminar sind.
Und es gibt noch viele weitere Ordensberufe zum Beispiel. Also man kann von einer richtigen Blüte des Glaubens in Nigeria sprechen. Wie wird das Land verändern oder wie hat es Nigeria schon verändert? Denn das Ganze ist ja ein Prozess, der erst so in den letzten Jahrzehnten richtig Fahrt aufgenommen hat.
Ja, ich muss sagen, dass die Kirche in Nigeria wächst und wir versuchen so weit wie möglich selbstständig zu sein, was nicht so einfach ist, ne? Die Bevölkerung profitieren auch. Ich meine, es gibt auch einen positiven Einfluss auf die Bevölkerung, wenn man sagt, zum Beispiel in die Schule, wir haben zurzeit so viele Schulen, die von der Kirche verwaltet wurden und werden und auch die helfen, mehr von dieser Tugend von Wahrheit, Gerechtigkeit, was die Regierung nicht mehr durch ihre eigene Schule geben können. Die Kirche versucht jetzt, die Bildung zu machen, um die Leute zu verbessern. Also zurzeit haben wir so viele private Schulen, die die Kirche gehören.
Das meine ich ja gerade, dass durch die Bildung halt auch die Menschen, die diese Schulen besucht haben, die dann auch später mal die Elite des Landes bilden werden, dass die dann auch in ihren höheren Positionen dann positiv wirken aufgrund ihrer Bildung. Ist das schon zu spüren?
Ja, das ist schon zu spüren. Das ist schon zu spüren. Besonders wenn wir von Priester reden. Ich weiß, viele von uns sind in Deutschland oder irgendein europäisches Land ausgebildet sind. Und normalerweise versuchen wir so weit wie möglich, was Positives von Europäer oder Amerika bekommen haben, hier einzusetzen. Okay? Und das spürt man schon von Arbeitsmentalität, von auch diese Gerechtigkeitsbewusstsein und auch Selbstbewusstsein. Diese sind Sachen, die man auch man bekommt durch Kontakte mit anderen Kulturen, vor allem höher Kulturen, wenn es um Zivilisation und andere geht. Also man spürt das. Ich glaube schon, deshalb ist das so, dass viele von unseren Universitäten und unseren Hochschulen sind von diesen Priester oder anderen Laien, die auch draußen studiert haben, besetzt. Die sind Dozenten, die sind Professoren in diesen Universitäten. Und man versucht langsam die Mentalität zu verbessern durch solche Beiträge.
Was würden Sie als wichtigste Aufgaben der Kirche in Nigeria bezeichnen?
Ja, zurzeit eigentlich ist noch diese Tatsache von Gerechtigkeit, Antikorruption und andere negative Mentalität im Land dagegen zu kämpfen, sozusagen durch Bildung und durch unseren eigenen Einsatz. Dann auf eine Seite auch uns selbstständig zu machen, ne? Damit man nicht immer auf Europa oder Amerika schaut, um Hilfe zu bekommen. Nicht immer. Tatsache ist, zurzeit in Nigeria, obwohl das Land sehr reich ist, gibt es zu viele Ungerechtigkeit. Und die Kirche muss so weit wie möglich das dagegen kämpfen. So weit wie möglich. Und das kann man vor allem durch Lehren, durch Bildung. Wir haben so viele Schüler, wo man eine Art von, wie nennt man, Berufsschule. Wir haben so viele Berufsschule, wo man irgendein Skill bekommen kann. Also, wie gesagt, erstmals muss die Kirche versuchen, die negative Seite unserer Gesellschaft beiseite zu legen, wobei man sich dagegen kämpft. Damit wir, wenn wir in die Schule, die Schulen und vielleicht auch an der Universität die Studenten beibringen, wie man gerechtig handelt, hoffen wir, dass dann in der Zukunft, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahre, die Lage in Nigeria, wenn es um Korruption und andere Ungerechtigkeit geht, sich verbessern würde.
Also die Kirche hilft dabei, zum Sauerteig zu werden, auch für die Gesellschaft in Nigeria. Und zum Sauerteig könnte diese nigerianische Kirche auch für die Welt Kirche geben. Es gab Ende 2009 eine große Afrika-Synode in Rom, ja. Und der Schlussappell, der lautete: Afrika, steh auf und geh, weil auch dem Papst nicht entgangen sein wird, dass der schlafende Riese Afrika mittlerweile schon längst ein spiritueller Riese ist. Wir haben gerade über die vielen Berufungen gesprochen, die es dort gibt. Bei uns in Europa nimmt der Glaube ab. Die Stimme Afrikas wird dagegen in der Weltkirche auch immer wichtiger werden. Haben Sie eine Vision, inwieweit das die Kirche verändern oder auch bereichern wird?
Ja, eigentlich, wenn die Kirche bei uns, wie gesagt, wächst. Es ist ganz im Gegenteil von was in Europa passiert ist. Und wir glauben, das machen wir auch schon, dass wir auch die Weltkirche zu helfen, die wir auch Missionare schon von Nigeria wegschicken. Wir versuchen auch, die Gesellschaft in Nigeria durch diese Bahn auch zu verbessern, wie ich schon gesprochen habe. Die Kirche verändert sich in dem Sinn, dass die Kirche jetzt kann auch einige Entscheidungen treffen und auch einige Beitrag, wenn es um Politik, wenn es um Wirtschaft, wenn es um gesellschaftliche nötige Sachen in Nigeria. Die Kirche kann jetzt beitragen zu sagen, ja, wir haben nicht nur unser Gebet, wir haben auch Personal, wir haben auch Ideen, die Gesellschaft verbessern kann. Das ist die Kirche, was wir als Mission in Nigeria, Intra, nennen. Wir helfen einander. Wir gehen nicht raus. Wir versuchen jetzt, wenn eine Diözese zum Beispiel reicher als die anderen ist, man versucht jetzt, diese andere zu unterstützen. Das haben wir auch von Europa gelernt und das machen wir unter uns. Aber auf der anderen Seite versuchen wir auch, unsere Personalkraft sozusagen nach Europa oder Amerika zu schicken, wo jetzt weniger Berufung gibt.
Eben, wo Priestermangel herrscht. Werden diese Priester denn immer mit offenen Armen aufgenommen?
Ja, im Ausland, meinen Sie?
Ja, zum Beispiel hier in Deutschland.
Ja, klar, die Deutschen, ja, die helfen uns eigentlich. Ja. Zum Beispiel, ich bin, wie Sie wissen, in Deutschland ausgebildet, aber weiter ausgebildet. So sind viele Leute, viele Priester von meiner Diözese. Es gibt einige Bistümer, einige Diözese in Deutschland, die noch nicht so bereit ist, uns anzunehmen, aber viele, 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 ich muss sagen, mehr als 90% der deutschen Bistümer nehmen uns auf und helfen uns. Und besonders, wenn es um Bildung geht. Und ich möchte auch gerne bitten, dass Sie das weitermachen, weil Hier haben wir nicht die richtige Ausrüstung, wenn es solche Bildung geht. Ich kann hier nicht meine Doktorarbeit in Theologie schreiben, weil in Nigeria ist das noch nicht möglich. Man versucht hier das zu machen. Also, die nehmen uns gut, wir schicken Leute nach. Zum Beispiel, wir haben mehr Verbindung, meine Diözese hat mehr Verbindung mit Kölner Erzbistum. Und wir schicken Leute dort. Und wir haben auch Freunde da in Deutschland, die uns auch helfen, unsere Priester weiterzubilden, damit die zurückkommen können, um uns hier zu helfen. Also es geht noch, aber wir beten, dass es weitergeht.
Ja, also die Weltkirche muss teilen, zum Beispiel in diesem Fall Ausbildung in Europa und dafür Priester aus Afrika. Und vor diesem Hintergrund kann man vielleicht auch hoffnungsfroher in die Zukunft sehen, was das Thema Priestermangel anbelangt. Herr Bischof, abschließende Frage. Der Journalist und Buchautor Dominic Johnson hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Afrika vor dem großen Sprung. Und er konstatiert darin, dass viele Menschen in Afrika das Gefühl haben, jetzt seien eigentlich die schlimmsten Zeiten vorbei, die langen Jahre auch der politischen, der gesellschaftlichen Instabilität überwunden. Jetzt könne Afrika nach vorne blicken und auch seine ganze Kraft entfalten. Teilen Sie diese optimistische Einschätzung?
Ja, ja, ganz, ganz. Das ist Teil dieser Einschätzung mit dieser Dominic Johnson. Ja? Also ich teile das, weil ich bin auch auf die Idee, dass auf die Meinung, dass wir müssen, dass wir unserem Schicksal in eigene Hände nehmen. Das können wir jetzt, anstatt immer draußen schauen. Und das sollte auf jeder Ebene sein, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, als auch religiös und kirchlich. Also, ich glaube, dass wir jetzt die Kraft haben, unser Schicksal in eigene Hand zu nehmen. Und ich glaube, nur uns können uns helfen. Nur die Afrikaner können den Afrikanern aus der Lage helfen. Die Leute, die uns von draußen helfen, machen schon viel für uns. Aber die wir unsere eigenen Probleme besser kennen, sollten wir die Mittel, die wir jetzt haben, das beseitigen.
Ja, Herr Bischof, dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ihnen persönlich und Ihrer ganzen Diözese Gottes Segen. Und um diesen Segen für unsere Hörer darf ich Sie jetzt bitten. Und Sie haben mir vor dem Gespräch gesagt, dass Sie das gerne in Ihrer Heimatsprache, also auf Ibu, tun möchten.
Ja. Katsina kajikanine gonzionu. Na, na wa. Amen.
Amen.
Udo diriuno.
Das war Weltkirche aktuell. Über Nigeria haben wir heute gesprochen mit dem Bischof der Diözese Enugu, Monsignore Dr. Callistus Onaga. Und Afrika, Nigeria, das hat natürlich auch beim vergangenen Treffpunkt Weltkirche 2011 eine Rolle gespielt. Sie können alle Beiträge dieses katholischen Großereignisses unentgeltlich auf Hör-CD bei Kirche in Not bestellen. Anruf genügt unter Telefon 089 für München 6424 dreimal die 8 und die 0. Wer einen Internetanschluss hat, der kann sich diese Beiträge auch in der Medienbox von Kirche in Not rechts auf der Homepage anhören. Das Ganze unter www.kirche-in-not.de. Nächste Woche beschäftigt uns dann die Annäherung zwischen katholischer und russisch-orthodoxer Kirche. Auch das war ein Thema beim Treffpunkt Weltkirche vergangene Woche in Würzburg. Es kam zu einer historischen Begegnung zwischen Kardinal Koch und Metropolit Hilarion Alfeyev. Mehr dazu dann nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Machen Sie's gut. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.